Es ist jetzt mehr oder weniger das erste Mal, dass ich jetzt da auch ein bisschen drüber spreche. Der Ulle ist komplett eingebildet und ein komischer Typ. Wenn du keinen Bock hast, fährst einfach Vollgas durch jedes Loch durch. Mehr oder weniger haben mich alle ein bisschen abgeschrieben. Ich war einfach zum ersten Rennen nie hundertprozentig fit. Nach 4 Masterstiteln ist dann so, okay, ist schön und gut, aber wo ist jetzt die Herausforderung? Mir macht 2-Tage-Fahren schon immer Spaß. Eigentlich wäre es geil, wenn es funktionieren würde. Und wer soll es probieren, wenn nicht ich? Bam, nur 2 PS oder so, weniger wie die 450er. Okay, 30 Minuten plus 2 Runden. Der 2-Takt am Limit zu bewegen, war gefühlt doppelt so anstrengend. Spaß haben ist die eine Seite und Rennergebnisse einfahren ist die andere. Und dann ging es über den Lenker und Motorrad kam von hinten. Und somit waren eigentlich 2 Jahre komplett für den Arsch. Rennen fahren hat mir einfach nicht mehr wirklich das gegeben, was es mal war. Dir will am liebsten jeder von der Karre fahren. Das für mich die Entwicklung im Motocross in die falsche Richtung geht.
Hallo liebe Freunde des Motivated Podcast, dem Podcast für alles mit Stollenreifen und Zackenfußrasten. Hier ist wieder Basti Wolter und ich freue mich, euch heute wieder mitnehmen zu können in den zweiten Teil der Podcast-Episode mit dem 5-fachen ADAC MX Masters Rekordmeister Dennis Ulrich. Doch bevor wir loslegen, erstmal nochmal ein kleines Dankeschön an unsere Partner, die diesen Podcast möglich machen. Weber Workaholics hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie 2 Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Kombo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot. Sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Kombo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 € und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross- und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quickload-System für nur 49,99 € an. Mit dem Quickload-Transportsystem kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. So, nun kommen wir aber zum wirklich wichtigen, nämlich dem zweiten Teil mit Dennis Ulrich. Viel Spaß, wir setzen direkt wieder dort ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Dann war das erste Jahr, wo ich ein bisschen auf mich allein gestellt war, genau. Aber ich würde jetzt mal rückblickend sagen, es war sehr anstrengend, aber sehr lehrreich. Ich war auf mich allein gestellt und musste wirklich mal Eigenverantwortung übernehmen. Und ja, für mich überlegen, okay, wie stelle ich es am besten an? Was mache ich, wenn es mal nicht so gut läuft, was ja der Jahre davor eigentlich nie der Fall war? Und dann war auf jeden Fall ein lehrreiches Jahr mit vielen Erkenntnissen und wo ich viel mitnehmen konnte.
Ja, das hat man 2016 gesehen, oder? Zurück zu KTM Saarholz?
Genau, auf KTM, weil ich einfach, also jetzt, hat jetzt gar nichts mit dem Team zu tun gehabt, sondern es war einfach, ich bin mit der Suzuki nicht zurechtgekommen. Die hat nicht zu meinem Fahrstil gepasst, war mir zu nervös, hat nichts verziehen, ging super direkt in die Kurve, also du konntest die Spur auf einen Millimeter genau anvisieren, aber hat zu meinem runden, flüssigen Fahrstil einfach nicht gepasst. Bei mir muss das Motorrad ein bisschen mitarbeiten. Und da hat man auch bei der Suzuki dann ein paar Schrauben aus der Verstrebung von Rahmen, von Motorhalterung und so.
Ist ja angeflext den Rahmen für mehr Flex.
Rausgeschraubt und dann war es bei der technischen Abnahme, da kannst du nicht ohne Schraube fahren. Dann haben wir zum Schluss nur noch quasi den Schraubenkopf draufgeklebt und die verrücktesten sagen, dass das Ding auf jeden Fall ein bisschen mehr geflext hat. Ja. Und Genau, aber auf jeden Fall 2016 dann wieder zurück zu KTM. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil mehr oder weniger haben mich, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen alle, sowohl Konkurrenz als auch so ein bisschen die Fangemeinde, ein bisschen abgeschrieben. Jahrelang war quasi, Thomas Kneipp hat gewusst, wie man fährt. Ich habe es umgesetzt. Jetzt ist es nicht, Thomas ist nicht mehr da. Okay.
Klappt nicht mehr.
Wahrscheinlich wird es nie wieder so sein. Jetzt ist quasi Ulle seine Karriere vorbei. Aber ja, aus dem Jahr habe ich viel mitgenommen, viel reflektiert. Und wie ich auch vorher, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ich weiß halt einfach, wie man fährt, auch wenn es mir keiner erzählt. Von dem her war quasi ab 2015, rückblickend mittlerweile 7 Jahre lang, ich mein eigener Trainer, was viele natürlich auch nicht wirklich auf dem Schirm haben, auch gerade in Bezug auf, was ich jetzt gerade so mache. Aber auf jeden Fall, ja, hat einigermaßen gut funktioniert. Ich war jetzt immer noch nicht der krasseste Überflieger wie 2014, kannst du sagen. Wir gewinnen die Meisterschaft mit 100 Punkten Vorsprung. Aber ich war vorne mit dabei. Es ging um die Meisterschaft und Motorrad hat wieder gepasst. Teamumfeld hat wieder gepasst. Und genau. Aber auch 2016, nachdem sich quasi ja, im Winter beziehungsweise der Jahrestag von Tommys Tod ein bisschen wieder näher kam und Vanessa, meine Freundin, der immer noch nicht topfit war, hat sie da schon noch mal ein bisschen aus der Bahn geworfen und auch 2016 wieder die ersten 1-2 Rennen ich auf dem Rennen und Vanessa mit, ja, nicht der besten Gesundheit, zum Teil auch schon wieder im Krankenhaus. Also es war auch nicht so, dass es jetzt, ja, wir haben 2015 irgendwie alles geregelt bekommen und jetzt geht es wieder bergauf. War auch 2016 war noch richtig heftig für mich.
Ja, ja, das finde ich immer ganz interessant, ne? Weil viele sehen es nicht, oder wie du gesagt hast, man wird richtig schnell abgeschrieben. Wenn es gut läuft, hat man lauter Schulterklopfer, jawohl, du bist der Beste. Und dann läuft es mal ein paar Rennen oder ein Jahr nicht gut und ja, nicht belastbar, kann ich auf eigenen Füßen stehen, wie auch immer. Und jetzt so im Nachhinein, also auch danke für dein Vertrauen, dass du das jetzt preisgibst hier mal. Ich glaube, das ist vielen einfach nicht bewusst. Mhm. Ne?
Und von ja, in dem Moment sagst du ja auch nicht, ich stehe am Start, ja, meine Freundin liegt im Krankenhaus, was weiß ich. Erstens mal geht es in dem Moment niemand was an und außerdem bist du in dem Moment angreifbar.
Genau, also man will ja auch am Start gar keine Schwäche zeigen.
Genau.
Im Vorfeld schon, ja. Ja.
Aber ja, also wie gesagt, Fans, Außenstehende haben davon, denke ich mal, nichts gewusst. Von dem her ist es jetzt mehr oder weniger das erste Mal nach meiner Karriere, dass ich jetzt da auch ein bisschen drüber spreche und auch mit Vanessa drüber gesprochen habe, dass es für sie okay ist, dass man das auch wissen darf, ja.
Ja, also vielen Dank auch für diesen Vertrauensbeweis. Das ist auch alles andere als selbstverständlich und weil es ja doch was extrem Privates ist, ja. Ja, aber am Ende, du hast gesagt, 2016 dann irgendwie einen schwierigen Start gehabt. Engerer Titelkampf, am Ende hat es wieder gereicht. Der dritte Titel, was hat der für eine Bedeutung für dich, dass du gesagt hast, komm, nach dieser schweren Zeit mit diesem schwierigen Start hast du bewiesen, ja, du kannst es, ja.
Ja, war schon ein bisschen mir selber zu beweisen, weil klar, davor war es irgendwie ein Vizetitel und wir haben relativ viel gerockt in dem Jahr, wieder auf gerade gerückt, alleine. Aber es war halt einfach kein Titel. Und von dem her zu beweisen, dass ich es kann, dass ich es in Eigenregie quasi auf die Beine bekomme mit meinem eigenen Trainer, also Fitnesstraining, Motorradtraining, alles in Eigenregie und trotzdem, ja, am Ende vom Jahr on top of the podium und den Titel wieder eingefahren. Von dem her war das schon einer der bedeutendsten Titel für mich und auch für Vanessa oder für die Family, ja.
Ja. War 2017 dann easy? 2017 gab es direkt wieder back-to-back den Titel, den vierten Titel.
Genau, oder? Ja, also ich glaube 2016 war damals gegen Harry Kulas, ne?
Genau, genau.
Genau, war auch, also es war jetzt nicht ultra knapp, aber ich glaube, also einen Lauf hatte ich auf jeden Fall von Punkten her nicht Vorsprung, von dem her war es auch da wieder in Holzgerlingen relativ wild und emotional und in dem Jahr komplette Schlammschlacht. Aber ja, Schlammfahren konnte ich schon immer durch meine perfekte Technik und auch durch meinen runden Fahrstil, weil wenn es keinen Grip hat, brauchst du nicht anfangen, aggressiv zu fahren. Aber da ich das sowieso nie mache, habe ich dann gerade den zweiten Lauf, wo es dann mehr oder weniger um alles ging, mit, keine Ahnung, einer halben Minute Vorsprung oder so gewonnen. War relativ, ja, Holzgerlingen sowieso. Kam mir immer entgegen, Schlamm auch. Und was ich auch kurz vom Thema ein bisschen ab
ja, zu kommen. Gerne.
Ich war nie, also meistens hat er die Meisterschaft in Fürstlich-Trainer angefangen. Sandrennen war ich nie der Überflieger. Und auch zu Beginn des Jahres haben wir mit, oder ich alleine und auch damals mit Thomas, wir haben nie trainiert, dass wir quasi einen Monat bevor es losging topfit waren, sondern wirklich zu schauen, okay, wir arbeiten auf Fürstlich-Trainer hin, sind da, sagen wir mal, 90% fit, beim zweiten Rennen 95%, beim dritten Rennen sind wir 100% da. Und ab da ging es dann straight ab gegenüber der Konkurrenz. Und du hast gemerkt, die Konkurrenz, wo quasi im Dezember schon, was weiß ich, auf Sardinien oder was weiß ich, da die Runden und die Rennradkilometer runterspult, die sind beim ersten Rennen auf dem Punkt da. Also jetzt auch, falls man hätte es können, über 5-6 Jahre gut beobachten, was ich gemacht habe, aber mir kommt so vor, wenn da, ja, ist halt einfach viel zum Analysieren. Ja. Jetzt nehmen wir es mal ein bisschen vorne weg und verraten ein bisschen hier aus der Nähkiste und ein paar Tipps. Ich war einfach zum ersten Rennen nie hundertprozentig fit, hab's aber auch gewusst. Die anderen, bam, erstes Rennen gewonnen, top fit, Ulle in ich würde es nicht sagen, Grund und Boden gefahren, aber ich mit Glück stand ich in Fürstlich-Trainer auf dem Podium, aber wenn es nicht so war, dann halt auch nicht. Dann waren schon wieder so alle, ja, dieses Jahr zeigen wir es dem Ulle, wir sind viel besser. Genau, und beim dritten, vierten Rennen, wo ich hundertprozentig auf Punkt da war, hast du gemerkt, dass die anderen schon wieder bergab gingen. Ja. Und die letzten zwei, drei Rennen waren meistens Geildorf, Holzgerlingen, wo mir sowieso entgegenkam. Ich war immer noch hundertprozentig ganz oben. Bei den anderen war es, keine Ahnung, nur noch 80%, zum Teil, weil sie nicht mehr so gut waren, wieder da gecrashed, nicht mehr hundertprozentig, was weiß ich, egal wer auch immer. Auf jeden Fall war ich immer noch zum Finale hundertprozentig auf dem Punkt da und konnte auch da hinten raus, wenn wir nochmal auf die Konstanz eingehen, immer, wenn es drauf ankam, mit Fitness und von der Birne her überzeugen und auf dem Punkt da sein. Und ich würde auch sagen, dass das ein Geheimnis war, warum ich so viele Meisterschaften hinten raus gewonnen habe.
Ja, nicht nur du, bei Toni Cairoli habe ich über seine neuen Titel auch Ähnliches beobachtet. Der war auch eigentlich nie beim Saisonauftakt, dass er irgendwie bam, Doppelsieg und alle im Grund und Boden. Der kam immer auch so ab Runde 3, 4, 5, kam er dann in Fahrt. Und dann hat er aber, weil eine WM-Saison ist ja noch länger als eine MX-Master-Saison, ja. Und dann hat er ja meistens zwei, drei Rennen vor Ende den Titel schon eingesackt gehabt, ja.
Genau.
Also, das ist ja eine spezielle Herausforderung so im Motocross, was ja ein physisch auch extrem anstrengender Sport ist, wenn man es mal mit anderen Sportarten vergleicht. Keine Ahnung, im Schwimmen, in der Leichtathletik, sonst wie, da gibt es vielleicht ein, zwei Highlights im Jahr, wo man seine Akzente setzt. Man will jetzt zur deutschen Meisterschaft oder zur Europameisterschaft oder für die Olympiade top da sein. Also zum Teil bereiten sich ja wirklich auf eine Olympiade 4 Jahre zielgerichtet so vor, dass sie genau da möglichst auf dem besten Level sind. Also das kann die Trainingswissenschaft ja auch. Und die Motocrosser meinen immer, wir müssen eigentlich 52 Wochen im Jahr eigentlich Vollgas geben, möglichst nicht regenerieren müssen. Und ja, also ich meine, es gehört sicherlich auch eine gewisse Erfahrung und Souveränität eines Champions dazu, dann das zu erkennen, dass man gar nicht beim Saisonauftakt topfit sein muss, weil als junger Fahrer, der hochkommt, hat man immer das Gefühl, man kann immer noch mehr trainieren, man wird von Schule, Ausbildung, Studium sonst wie zurückgehalten und man gibt eigentlich immer Vollgas, anstatt vielleicht auch zu sagen, so, jetzt ruhe ich mich erstmal ein, zwei Monate aus, bevor ich wieder richtig angreife.
Genau, kommt immer darauf an, wo der Fokus liegt, ob du auf einem Rennen schnell fahren willst oder zur Saisonbeginn zeigen willst, hallo, hier bin ich, dieses Jahr bin ich da, aber Im Blick auf die Meisterschaft würde ich sagen, zumindest mal nicht mein Erfolgsgeheimnis, sondern wirklich im Blick auf die Meisterschaft, die geht ein halbes Jahr lang und da genau, hast du beim ersten Rennen noch nichts gewonnen.
Ja, ja, ja. Also ist ja auch dieses Jahr bei den ADAC MX Masters, ne, Max Nagel vor der Saison hat er gesagt, puh, die anderen haben schon ein paar WM-Rennen. Ich bin ja noch gar kein Rennen gefahren dieses Jahr, bevor es losging in Drez. Und irgendwann zur Saisonmitte hat man dann vom Jordi Tixier oder so schon gehört, puh, ich bin ganz schön müde, der Max hat den Vorteil, der ist ausgeruht. Und ich so, Moment, also vor 3-4 Rennen, also ne, 2-3 Monate vorher klang das noch so wie, ja, ich bin total fit. Und also Jordi hat es nie so gesagt, aber ne, Max hat eher ein Understatement gemacht oder auf Zurückhaltung gemacht und dann ist das plötzlich eine Stärke geworden. Ja. Und in Amerika hört man es ja auch von vielen Profifahrern, die sagen, die Saison ist einfach viel zu lang mit den ganzen Supercross-Rennen und dann direkt die Nationals hinten dran und dann noch Motocross der Nation und jetzt noch eine Supercross-WM und dann manche dann als Europa-Supercross-Legionäre noch. Also das geht eigentlich gar nicht. Ja.
War auch bei mir so ein bisschen der Punkt. Ich bin ja auch jahrelang Supercross und Motocross gefahren, aber eigentlich geht fast nicht, weil wenn die Motocross-Saison vorbei ist, ist es eigentlich schon zu spät, sich auf die Supercross-Saison vorzubereiten. Und wenn Mitte Januar die Supercross-Rennen vorbei sind, haben die anderen schon, ja, also hat bei mir durch meine Taktik dann immer doch gut funktioniert. Aber wenn du es jetzt aus der Sicht von den anderen siehst, du bist Mitte Januar immer noch voll im Supercross-Modus, solltest dich dann vielleicht da mal, okay, Saison ist vorbei, vielleicht hast du auch mal Bock, 2 Wochen nichts zu machen. So, dann ist Ende Januar, da sind die anderen seit Dezember in Sardinien und was weiß ich, haben 2 Monate schon trainiert, ist eigentlich schon wieder viel zu spät für Motocross-Saison vorzubereiten. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, das eine ist zu spät fürs andere und sowieso bist du immer zu spät dran und wo ist die Regeneration? Deswegen war es bei mir irgendwann so, dass ich gesagt habe, ja, Supercross geht einfach nicht mehr. Ich konnte das...
Obwohl du ja sehr, sehr gut gefahren bist. Ja.
Genau, aber da war auch wieder der Punkt, es fahren gerade in Deutschland mega Knetmassenboden, es fahren alle ultra aggressiv, kommen aus Amerika, wollen ihre Hinterrad rumrutschen lassen in der Kurve, funktioniert sowieso nicht. Kommt mein perfekter Fahrstil und mein runder Fahrstil mir zugute. Ich komme quasi nach Stuttgart zum Knetmassenboden und fahre ohne eine Rille auf dem flachen Boden quasi um die Kurve, Lenker schleift auf dem Boden und die anderen schauen, was ist denn hier los? Also von dem her habe ich beim Supercross jetzt, ich bin ja der krasse Supercross-Fahrer, ich kann einfach nur Kurven fahren.
Ich wollte gerade sagen, das ist die Supercross-Rennen in den Kurven geworden.
Ja, genau. Von dem her kam mir da einfach das zugute, weil ich bin zum Teil nach Dortmund oder auch nach Stuttgart gegangen und war 2-3 Mal vorher Supercross fahren, weil es einfach keine Zeit war. Und das ist aber auch ein bisschen doof, weil ja, du fährst gegen Franzosen und Amerikaner, die das ganze Jahr Supercross fahren und kommst dann hier als Motocross-Kollege ums Eck. Okay, fahren wir mal nach Madstedt und dann damals noch nach Villingen-Schwenningen, wo so eine Hobby-Supercross-Strecke war. Und dann kommen sie aufs erste Rennen und dann stehst du da mit den amerikanischen und französischen Stars am als Deutscher, wo 2-mal in Villingen-Schwenningen war, am Start. Und genau, also auch das also aus deutscher Sicht, wenn ich da nicht, wenn mein Fahrstil und mein Talent und mein Können und meine Fahrtechnik mir nicht da zugutekommen wäre, wäre es nie machbar gewesen.
Hast du mal drüber nachgedacht? Ich meine, so weit ist jetzt nicht nach Frankreich. Die französische Supercross-Meisterschaft, die haben ja auch eine Outdoor-Supercross-Meisterschaft und eine Indoor-Meisterschaft zu fahren. Oder hast du immer schon gesagt, nee, dann verdiene ich doch mein Geld hauptsächlich erst im Motocross und das wäre ja sonst immer ein Konflikt.
War halt früher einfach so, dass Ziel die Weltmeisterschaft damals noch war und von dem her war einfach Motocross der Fokus und Supercross war so ein bisschen Zugabe im Winter. Und ja, Thema nicht all-in gehen, auch Supercross finde ich gerade im Verletzungsrisiko doch relativ heftig. Jetzt nicht, weil ich sage, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich fahre beim Supercross genauso mit Köpfchen und in meiner hundertprozentigen Zone wie auch beim Motocross. Aber ja, wenn da halt ein Strohballen liegt und einen halben Meter weiter drüben kommt schon der andere dir entgegen. Und da ist es eher so, dass ich mir dann da Sorgen mache, ja, Gas nicht, ich nicht im Griff habe, sondern Gas halt da einfach ganz schön schnell was schief gehen kann. Kommt ein Motorrad geflogen, kommt ein Strohballen geflogen, was weiß ich, und dann bist halt mal, wenn dann Dreier in 25 Meter Dribbel hast, wo was weiß ich, in der Luft oder irgendwas, was nicht passt, dann kann halt die Motocross-Saison da danach oder allgemein Thema Gesundheit relativ schnell erledigt sein. Von dem her, ich fahre mega gern Supercross, weil es einfach technisch anspruchsvoll ist. Mir macht Springen Spaß, mir macht präzises Springen Spaß, was ja in den Rhythm-Sections und so wirklich drauf ankommt. Mir macht die gerade auch schöne Anlieger fahren Spaß. Aber ja, ich hätte Bock, einfach so auf eine Supercross-Strecke zu gehen und meine Runden zu ballern. Aber das Rennenfahren, gerade im Supercross, war mir irgendwann ein bisschen zu heikel.
Ja, dann muss man so machen, wie Nick Tui es jetzt gemacht hat, rüber nach Amerika gehen und nur Supercross fahren. Oder ja, wie Karl Ostermann, der sagt ja seit Jahren, wir fahren nur Supercross.
Genau, dann hast du aber auch das ganze Jahr Thema Supercross. Du trainierst das ganze Jahr und bist in deinem Supercross-Mode oder in deinem Supercross-Flow, ja.
Ja, inzwischen, also eigentlich muss man es ja wirklich als zwei unterschiedliche Disziplinen betrachten. Man könnte sagen, ich war Motocross und Supermoto oder ich war Motocross und Supercross. Und irgendwie ist das ja auch skurril, dass gerade in Amerika von den Profis erwartet wird, ihr müsst beides können und machen. Und wie gesagt, Kalender sind voll, die Herausforderungen, aber das körperliche Training ist ja anders. Ja.
Das kommt ja danach dazu, genau. Bei denen ist Supercross-Saison geht, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall irgendwann bis ins Frühjahr rein. Und dann 3 Wochen Pause, Motocross. Ich meine, es ist im Endeffekt ist es da wenigstens für jeden gleich. Sie sind alle fit, sie können alle Motorrad fahren, ob es jetzt ein Dreier hat oder ein Table auf der Strecke, ist mal dahingestellt. Aber es ist einfach heftig, wie viele Supercross-Rennen die haben, wie viele Motocross-Rennen die haben und das, Regeneration, wenn es Wochenende auf Wochenende immer Höchstleistung bringen muss, das ist schon, ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, weil viele sich immer fragen, was ist denn mit dem Ken Roxen los? Gewinnt beim Supercross am Anfang der Saison und am Ende fehlen ihm die Körner. Draußen das Gleiche, aber ich vermute halt auch, dass einfach mit den ganzen Verletzungen, die er bereits hatte und auch den Medikamenten, die er da sicherlich nehmen musste, den Operationsnarben und so weiter, der Körper kann ja nur so und so viel leisten und dass einfach diese Gesamtjahresbelastung ein Ticken zu viel ist. Da kann er trainieren, was er will oder essen und trinken, was er will. Ich glaube, der Körper gibt einfach nicht mehr her als, also nicht für 2 volle Saisons. Also
ja, das ist schon immer ein Thema. Ich denke, das ist auch ein bisschen mental, weil meistens ist er dann wieder, geht quasi frisch mit ohne Erwartungen ins nächste Rennen. Bam, haut wieder einen raus, vorne. Und dann ist halt so, okay, jetzt könnte es wieder was werden. Und dann fängt halt auch wieder die Erwartung an, genau. Ja. Wenn du die Saison vorher irgendwann nur noch Top 10 gefahren bist und dich dann über den Winter oder was weiß ich wieder vorbereitet hast und ohne Erwartungen wieder ins nächste Rennen gehst, ist schon nochmal was anderes. Da kannst du frei fahren. Aber ich würde auch sagen, dass Kenny mit seinen wenigen, aber heftigen Verletzungen schon auch da ein bisschen Handicap hat und ist nicht, der Körper muss halt einfach mitmachen, ja.
Ja. So, jetzt sind wir ganz schön abgeschwenkt. Wir waren immer noch im Jahr 2017. 4. Titel vor Jens Kettemann und Henry Jacobi. Und ich, in meiner Erinnerung, ich kann gar nicht so viel sagen über das Jahr. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Wie geht's dir?
Ja, es war auch relativ, ich weiß, ist auch schon wieder eine Weile her, wenn natürlich jetzt nichts absolut Prägendes in dem Jahr passiert, ist bei den Ereignisüberschlagungen auch schon wieder, hast nicht mehr alles in Erinnerung, das stimmt schon. Das Einzige, was ich weiß, es war auch nicht mega eng. Ich hatte auch ein Rennen vorher die Meisterschaft gewonnen und bin beim letzten Rennen in Holzgerlingen dann das erste Mal mit einer 250 Zweitakt am Start gestanden.
Ja, und das hat dann sozusagen, das ist jetzt das Thema, was wahrscheinlich viele auch interessieren wird, dass die kommende Saison eingeläutet. 2018, eigenes Team, Two-Stroke Revolution, auf dem Zweitakter. jetzt im Nachhinein werden viele wahrscheinlich sagen, was hat ihn da geritten? Aber ich muss sagen, als ich das erste Mal von der Idee gehört habe, ich war auch überzeugt, das kann klappen. Du wahrscheinlich auch,
oder? Ich war auch davon überzeugt, genau. Also Hintergrund des Ganzen war einfach mittlerweile 4 ADAC Mix Masters Titel. Zu der Zeitpunkt habe ich aber schon festgestellt, dass WM nicht mehr in Frage kommt, weil es einfach finanziell für mich als Nicht-Werksfahrer keinen Sinn macht. Und dann die Saison war relativ easy peasy. Was heißt easy peasy, ist es nie, aber ja, also die 2017er Saison hat gut geklappt, war nicht mega die Herausforderung. Ich habe trainiert, mein Können abgerufen und dann war es so, okay. Also für die Masters will ich die jetzt noch 5 Jahre so weitermachen. Hätte ich können machen, aber es war einfach so, okay, irgendwie ist es nicht, es ist mittlerweile nach den vielen Jahren nicht mehr das, was mich jetzt catcht. Es
hat Routine geworden.
Der Spaß ist ein bisschen hinten runter, weil trainieren musst du natürlich auch, trainieren, damit du auf dem Niveau fahren kannst. Aber es war einfach so, es kam nichts mehr Neues, war auch nicht unbedingt, ja, nach 4 Masters-Titeln ist dann so, okay, ist schön und gut, aber wo ist jetzt die Herausforderung? Und dann habe ich einfach so gesagt, okay, die WM kommt nicht mehr in Frage. Das Zweitakt war nur ein 250er da, 2017 das letzte Rennen in Holzgerlingen. Hat gut funktioniert. Mir macht Zweitaktfahren schon immer Spaß. Ich bin jede Supercross-Saison auf den Zweitakte gefahren. Eigentlich wäre es geil, wenn es funktionieren würde. Und wer soll es probieren, wenn nicht ich? Von dem her waren wir dann da ziemlich überzeugt, haben ein bisschen mit meinem Motorentuner und mit dem Robby, mit meinem Mechaniker, der wo ja auch in Stuttgart hier wohnt, ein bisschen philosophiert dann hin und her, überlegt, mit 300 Kubik und so weiter, paar Kubik mehr und so weiter, dann ja, sind wir eigentlich auch relativ spät dann erst, weil es war so, okay, entweder ich mache jetzt was anderes oder also ich mache jetzt was anderes im Hinblick auf Motocross-Fahren oder ich mache was anderes in dem Sinne, es macht mir keinen Spaß mehr, es ist jetzt vorbei. Und dann war, okay, das müssen wir jetzt probieren. Und ja, war eine heftige Herausforderung. In dem Jahr bin ich auch nicht so viel zum Trainieren gekommen, weil natürlich als eigener Teamchef und alles und natürlich nicht nur Teamchef, sondern dann haben wir Merchandising, was weiß ich,
die ganzen
YouTube-Vlogs, als allererster hier in Europa und Deutschland das gemacht. Ja, war ein bisschen viel auf einmal. Die ganzen Merchandising-Sachen haben wir auch alles selber organisiert, gesampelt und designt und was weiß ich, Kontakt mit den Herstellern, alles selber. Von dem her, ja, dann Motorrad abgestimmt, was weiß ich. Und kurz aufs Motorrad zu kommen, wir waren der Meinung, dass wir möglichst viel Leistung brauchen, um mit dem 450er mitzuhalten. Heißt, der Plan ging auch ganz schön gut auf. Hier so viel Kubik rein wie möglich, alles was ging, Zylinderkopf, Auspuffanlage rein, Rennsprit, was weiß ich, alles rein. Noch mehr Verdichtung, bam, nur 2 PS oder so, weniger wie die 450er, okay, das könnte was werden. Auf dem Prüfstand geil und beim ersten paar Mal fahren, okay, der zieht die Arme auf jeden Fall richtig lang, weil die Leistung natürlich noch im Vergleich zur 450er viel mehr auf den Punkt kommt. Aber irgendwann haben wir dann festgestellt, auch nachdem die ersten Rennen nicht so funktioniert haben, Leistung schön und gut, aber wenn du nicht bändigen kannst oder einfach nicht damit klarkommst, weil es ja auch nicht meinem Fahrstil entspricht, weil ich ja vorhin schon angesprochen habe, ich war eher rund, sanft und das ging einfach sowieso mit der Zweitakt, da hast du nicht so ein langes Drehzahlband und wenn dann die Leistung noch bäm auf einen Punkt einsetzt, bisschen schwer. Dann war 2018, hat es irgendwann angefangen, dass irgendwie die ganzen Jahre immer so trocken waren, die Veranstaltung oder die Strecken nicht mehr wirklich richtig Grip hatten und es nur noch rutschig war und dann war so, ja, alle Herausforderungen auf einmal auf den Tisch und war heftig. Dann sind wir immer wieder ein bisschen im Laufe des Jahres quasi Rückwärtstuning, was hat man das so sagt, was weiß ich,
ja,
gedrosselt. Hier wieder Originalzylinderkopf drauf, zum Schluss dann originale Auspuffanlage dran und versucht wirklich lieber 2-3 PS weniger, aber dafür fahrbare Leistung. Und es ging dann auch zum Schluss ziemlich gut auf. Ich glaube, zum Schluss sind wir fast Übersetzung gefahren wie beim Zoom-Modo. Also von 250 Zweitakt hatte Original 50 Kettenblatt hinten drauf und wir sind zum Schluss 45er hinten gefahren. Und ja, dann war es aber wirklich, du hattest die Leistung nicht mehr so auf den Punkt. Mit 45 Übersetzung musst du es genauso wie bei der 450er nur einmal schalten, die ganze Strecke gefühlt. Ja. Leistung hat es oder Drehmoment von 300 Kubik trotzdem genug und dann ging es schon eher in die Richtung, wo ich sage, okay, jetzt geht's vorwärts. Aber du hast immer noch gemerkt, dass halt wirklich dir das Leistungsband fehlt und ja, du hattest halt auch einen Vergaser drin. Und von dem her
hat aber, man... Aber wo war denn das Hauptproblem? War es der Start oder war es einfach im Rennverlauf oder war es also ja, in Zweikämpfen in bestimmten
Situationen? Prinzipiell haben die Starts nicht hundertprozentig hingehauen. Dann von hinten nach vorne fahren, überholen mit weniger Leistung, auch immer so ein richtig doofes Thema. Alle Strecken relativ trocken. Bis dahin gerade Bielstein oder so in dem das Jahr, das war einfach nur Horror. Keine einzige Rille auf der Strecke, überall Steine, trocken, rutschig, du hast die Leistung nicht auf Boden bekommen.
Ja, wenn man drauf gewässert,
dann. Und dann noch drauf gewässert, bringt auch nichts, ist genau das Gleiche. Und ja, einfach, du hast gemerkt, du hast zwar Leistung, aber wenn der mit der 450er neben dir einfach nicht schalten muss oder was weiß ich und du die Leistung geht hoch, bam, schalten hin und her, du hast einfach den Grip nicht auf den Boden bekommen. Und dann ja, kamen meine zwei Favorite-Tracks mit Geildorf und Holzgerlingen, wo dann auch mal wieder ein bisschen anspruchsvoller gewesen sind. Genügend Rillen, genügend Löcher, was weiß ich, geiler Boden. Dann, ja, und nachdem wir das Motorrad einigermaßen sortiert hatten, ging es dann in Geildorf mal direkt aufs Podium. Aber ja, einfach war es auf jeden Fall nicht. Durch meinen Fahrstil die letzten Jahre habe ich auch, würde ich mal sagen, ich weiß jetzt von keinem genau, wie viel da trainiert. Ich sehe den ja im Trainingspläne nicht. Aber wenn du so mitbekommst, schon ziemlich viel, würde ich sagen, dass ich deutlich weniger trainiert habe, fitnesstechnisch, wie die anderen damals, weil ich einfach mit meinem super ruhigen Fahrstil kraftsparend fahre. Und ich habe für 2018 wirklich gerade fitnesstechnisch viel, viel, viel mehr trainiert wie die Jahre zuvor. Und ich würde sagen, das Jahr, also 30 Minuten plus zwei Runden, der Zweitakt am Limit zu bewegen, war gefühlt doppelt so anstrengend wie mit einer 450er die Jahre zuvor. Und ja, aber trotzdem war ich körperlich topfit und bin dann, ja, Geildorf, Holzgerlingen richtig vorne mitgefahren. In Holzgerlingen habe ich es dann das erste Mal geschafft, bei relativ kurzer Startgerade und guten Grip am Start, meinen ersten Holeshot auf der Zweitakt rauszuhauen. Und Holzgerlingen typisch habe ich ja schon mal geschafft, in der zweiten Kurve habe ich mich wieder übers Vorderrad abgelegt und habe mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Ich will das ganze Jahr irgendwo von hinten von 30 oder Top 20 nach vorne gekämpft und jetzt bist du einmal vorne, die Streckenverhältnisse passen, Boden passt, Motorrad passt. Scheiße.
Dann schmeiß weg, ja.
Genau, dann wäre ich glaube insgesamt Vierter oder Fünfter in Holzgerlingen, aber bin wirklich von hinten nach vorne geballert und ja, die letzten zwei Veranstaltungen waren gut, Motorrad hat gepasst, Strecken haben gepasst und rückblickend war es einfach ja, wieder ein heftiges Jahr, wieder viel gelernt, auch kämpferisch auf dem Motorrad kämpferisch noch viel mehr gelernt wie damals 2015, wo auch schwer war, aber ja, war einfach die Zweitakter zu dem Stand damals einfach noch nicht ganz konkurrenzfähig, ja.
Jetzt rückblickend mit den Erfahrungen, die du in dem Jahr gesammelt hast, wenn du am Ende, also das zu Saisonbeginn schon gewusst hättest und das Motorrad da gehabt hättest, wo es am Saisonende war, wäre die Saison anders verlaufen, denkst du? Und wäre das Projekt weitergegangen oder wäre es trotzdem schwierig geblieben?
Also schwierig wäre es natürlich trotzdem gewesen, aber es wären, denke ich, deutlich mehr Top 5 oder vielleicht auch mal das ein oder andere Podium rausgekommen, wie ja, zum Schluss waren quasi nicht mehr viele Möglichkeiten übrig, ja. Wo dann alles einigermaßen stand. Und wie gesagt, wir haben den Entschluss, ich bin ja in dem Jahr noch Supercross Dortmund gefahren und was weiß ich und habe dann erstmal bekannt gegeben, dass es quasi mit KTM Saarholz nicht mehr weitergeht, weil es einfach ja, mir keinen Spaß mehr gemacht hat, die Herausforderung gefehlt hat. bis wir dann alles organisiert hatten, Sponsoren und die Motorräder auch wirklich mal da waren, war es irgendwann schon Mitte Februar. Also von dem her war es schon spät, schwer und dann noch die falsche Richtung eingeschlagen zu Anfang. Es war einfach ein bisschen überstürzt, ja.
Ja. Na gut, aber du hast ja gesagt, viel gelernt wieder in dem Jahr. Also ich habe ich sag mal, in dem Zeitraum, ne, du hast ja auch mal mit dem Mountainbiken geliebäugelt, bist ja auch mal Downhill-Rennen gefahren, ja. Auch wirklich sehr gut für noch nie irgendwie ein Rennen gefahren und dann direkt in der Top-Klasse da gute Ergebnisse eingefahren. War das wirklich auch mal eine Option für dich zu sagen, ich wechsle die Sportart und versuche Mountainbike-Profi zu werden oder so?
Also ich hatte ja Fitnesstraining irgendwann umgestellt mit dem Markus Klausmann.
Der war hier Downhill-Meister.
Genau, 15-facher oder so, glaube ich. Der ist ja auch hier aus der Ecke von mir, bis in Richtung Schwarzwald runter. Und dann, also ich muss sagen, das Fahrradfahren, Mountainbike-Fahren an sich hat mir schon mal richtig viel fürs Motocross-Fahren gebracht, weil Motocross ist halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen stumpf, aber wenn du keinen Bock hast, fährst einfach Vollgas durch jedes Loch durch. Und Mountainbike, das Ding wiegt halt, keine Ahnung, 15 Kilo. Du kannst nicht Gas geben und da musst du wirklich mal ein bisschen technisch fahren. Du musst spielerisch fahren, über Wurzeln, was weiß ich, das Fahrrad drüber heben, mal über ein paar Sachen drüber pre-jumpen. Und das hat mir auch extrem viel gebracht, noch lockerer auf Motorrad zu werden. Bisschen mit Anbremswellen zu spielen oder einfach schwierigen Sachen einfach mal zu überspringen, was ja vorher auch nie wirklich ein Thema war, weil hält es halt überall drauf.
Sag ich beim Endurofahren aber auch immer ein Hindernis, was ich nicht berühre, weil ich drüber springe, ist ja kein Hindernis mehr.
Genau. Von dem her waren wir ziemlich viel Fitnesstraining, aber auch ziemlich viel zum Teil auf der Mountainbike-Strecke im Bikepark und so weiter. Und da habe ich auch gemerkt, dass ja auch meine Technik jetzt nichts weltbewegend anders ist, um mit dem Fahrrad schnell eine Kurve zu fahren. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich war recht schnell und bin dann in dem Jahr 2017, wo wir gerade angesprochen haben, dass der Spaß und die Herausforderung beim Motocross ein bisschen gefehlt hat, auch mal mit YT damals zusammen ein bisschen eine Kooperation gehabt. In Winterberg mein erstes deutsche Meisterschaft Downhill-Rennen gefahren und ging auf Anhieb mal ziemlich gut. Wenn ich nicht zwei Kurven vorm Ziel noch einmal mit dem Pedal aufgesessen wäre und in Winterberg war es unten dann relativ flach, Klickpedale ausgehakt und dann konnte ich die letzten paar Meter nicht mehr treten, bin ich irgendwie so knapp an Top 20 vorbeigeschrammt. Aber ja, ein, zwei Sekunden schneller wäre schon ziemlich nah an Top 10 gewesen. Von dem her würde ich schon sagen, dass ich auch ganz gut Fahrrad fahren kann. Aber es ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, ich bin eher so ein konstanter Typ, der über die Saison verteilt seine Leistung abrufen kann und beim Downhill ist halt einfach Top oder Flop. Du hast einen Run, der geht 3 Minuten und entweder du stehst am Podium oder du hängst am Baum. So kam es mir ein bisschen vor.
Da liegst du im Steinfeld zerschollen.
Genau, und dann war es so, okay, ein bisschen wieder das gleiche Thema wie bei der WM. Ich habe eigentlich Talent, ich habe die Skills, aber du musst die 3 Minuten so viel riskieren, um da vorne reinzufahren, dass ich gesagt habe, okay, da ziehen wir ein bisschen die Handbremse, sehen das Ganze als richtig sinnvolles Training. Ich fahre jetzt auch noch ein-, zweimal die Woche Mountainbike als Fitnesstraining und einfach für Spielerische und für Spaß haben. Aber professionell Rennen fahren ist einfach nichts. Genau, ich bin dem Jahr dann noch einen Europameisterschaftslauf gefahren. Und der war ja noch ein bisschen heftiger. Strecke war in der Tschechei, wie heißt denn? Ich weiß es gerade nicht.
Ach, konnte ich auch gerade nicht drauf.
Auf jeden Fall war einfach nur Steine. Und da war es so, okay, wenn da irgendwas schief geht, dann schlägst du komplett im Steinfeld ein. Und die sind halt trotzdem genauso bekloppt runtergebrettert wie in Winterberg, wo zum Teil halt guter Boden war. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das. Also es war sowieso nie der Plan, jetzt zu sagen, ich werde jetzt Mountainbike-Profi, aber bevor es überhaupt zu der Intensität kam, war dann schon wieder so, okay, das lassen wir mal lieber sein.
Fahren wir zum Spaß wieder fahren,
ja,
ohne Stoppuhr.
Ja,
im Jahr 2018 sind aber, finde ich, einige deiner einige Aspekte deines persönlichen Charakters durchgekommen. Ne? Wir haben ja gerade schon gesagt, ne? YouTube-Kanal, eigenes Merchandise, was du ja selber designt hast oder wo du die Hand drauf hattest, was für Pullis, T-Shirts und so weiter. Und ich glaube, das ist viel nämlich gar nicht klar. Du bist ja ein sehr kreativer Mensch oder hast sehr viel Spaß an der Kreativität, sei es jetzt, wie gesagt, Dekore, Designs, Videos machen, handwerklich hast du auch viel Spaß, weiß ich. Ist das eine Seite, die die meisten Leute wirklich nicht kennen?
Also mehr oder weniger würde ich mal sagen, dass außer den Crossfahrer Dennis Ulrich, ja, alle anderen Aspekte ich nie gezeigt habe. Und deswegen zum Teil, wenn ich manchmal Leute frage, ist immer so, ja, der Ulle ist komplett eingebildet und ein komischer Typ und was weiß ich, aber eigentlich ist es so gar nicht der Fall. Früher, ja, durch die YouTube-Videos konnte ich natürlich noch ein bisschen, habe ich gelernt, ein bisschen besser zu reden, zu kommunizieren und alles, aber ich war eher so ein bisschen schüchtern und habe auch geschaut, dass es wirklich am Rennen war für mich Fokus aufs Rennen fahren. Deswegen im Rückblickend war es fast ein bisschen schade für die Fans, weil ich kam quasi aus dem Lauf raus, Motorrad hingestellt, ins Auto, konzentriert, keine Ablenkung, nächstes Rennen gefahren, bam, fertig und nach dem zweiten Lauf waren die Fans wieder weg. Deswegen war auch 2018 da ein Aspekt. Wir hatten auch komplett crazy Überlegungen mit begehbarem Vorzelt für die Fans, dass die quasi da mit rein, also mit Auflieger. Mhm. Aber war ja sowieso schon viel zu wenig Zeit für alles. Ja. Aber einfach hier, dass auch mal die Leute, dass es für die Leute ein bisschen nahbarer ist, dass sie mal sehen, wer ich bin, dass ich auf dem Rennen auch mal ein bisschen Zeit für die Fans habe, Autogramme, Fotos, bisschen Gelaber und so weiter, was einfach, ja, ich würde mal sagen, es ist schwer. Der Kevin Gallas macht es jetzt perfekt vor. Er sagt, er ist nicht mehr hundertprozentig Fokus auf Rennen fahren, sondern er geht aufs Rennen, um Spaß zu haben, um sich mit seiner Community, seinen Fans auszutauschen. Und das ist auf jeden Fall eigentlich ein geiles Konzept, aber...
Und hat der nach wie vor sportliche Relevanz, so wie ja, du ja auch 2018 nach wie vor sportlich relevant
genau
warst.
Ja. Aber es ist einfach, ja, wenn du einen Masters-Titel gewinnen willst, wenn du da vorne mitfahren willst, es ist jetzt keine Hobbyveranstaltung mehr, sondern es kommt wirklich auf alles drauf an. Und wenn du bis abends im Festzelt abhängst, damit du mit deinen Fans oder deinen Kumpels da einen drauf machen kannst und in der Mittagspause, ja, ich meine, du brauchst irgendwann ein bisschen Energie, Nahrung, Mittagessen, Energy tanken, Energy Drinks, also jetzt keine Energy Drinks in dem Sinne, ich ziehe mir da einen Red Bull rein, aber du weißt, was ich meine.
Ja, genau.
Ja, Autogrammstunde kommt trotzdem noch, also eigentlich kommst du fast so schon nicht hinterher mit alles so zu timen, dass es dann wirklich auf den Punkt passt. Da ist ja schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Und haben wir aber 2018 versucht, ja, einfach ein bisschen mehr für die Fans zu machen und für die Community, für die Motocross-Community. Und dann auch mit den Vlogs mal ein bisschen so Insights zu zeigen, behind the scenes. Und ja, die Leute auch, gab ja da noch keinen Livestream oder so. Da war quasi von jeder Masters-Veranstaltung gab es 5 Minuten Zusammenschnitt, wo die ersten 2 Fahrer gezeigt wurden, der wo gewonnen hat und wer nicht. Und der ist am Start gecrashed und fertig. Einfach, ja, die Leute mal mitnehmen, dran teilhaben zu lassen. Und das war auf jeden Fall mega gut. Ich meine, hat sich auch durchgesetzt, wenn man sieht, wer jetzt alles im Vlog macht. Ja, habe ich, denke ich, ein ganz gutes Stein ins Rollen gebracht.
Ja, und vor allem der Kanal. Ich habe das damals auch gespannt verfolgt, weil Video schon immer auch mein Fable war. Der Kanal ist ja wirklich ziemlich schnell sehr gut, stark gewachsen. Du hast Videos, die bis heute mega Zahlen schreiben. Ne, auch der Merchandise, der hat sich verkauft. Die Leute sind damit rumgelaufen im Fahrerlager an der Rennstrecke. Und ja, auch mit dem Zweitakt-Thema hast du natürlich auch eine Community erreicht und bis heute ist das ja auch so ein Ding, ja, was nach wie vor funktioniert. Ja.
Ja, auf jeden Fall war dann die Saison 2018 mega anstrengend, herausfordernd. Ende 2018 haben wir dann noch ein bisschen markenrechtliche Probleme mit Holy Strokes, weil da was weiß ich. Auf jeden Fall ist er da bei der Modeindustrie, hat da jeder einen Anwalt und was weiß ich. Und da forschen alles mit Namensrechte und irgendwie gab es dann mit Holy, obwohl das ja eigentlich heilig heißt, gab es irgendjemanden, der wohl da Markenrechte dafür hatte und uns dann da auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und dann musste man den restlichen Merch, was wir hatten, noch umlabeln und die Hälfte konnte man nicht mehr verkaufen und die Saison war sowieso mega anstrengend und irgendwann ist dann ein bisschen die Motivation ausgegangen, ja.
Ja, genau. Ja gut, nachvollziehbar, aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ein spannendes Jahr, um ja einfach Dennis Ulrich auch noch mehr zu sehen und zu erleben als Fan von außen, ja.
Bevor es weitergeht, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Workaholics hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Kombo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot. Sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Kombo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 € und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross- und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quickload-System für nur 49,99 € an. Mit dem Quickload-Transportsystem kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung.
Ja, für 2019 hieß es dann wieder, war das die Erkenntnis von 2018, zurück zu bekannten Ufern in einem Team auf einem Viertakter?
Ja, also prinzipiell haben wir dann festgestellt, Spaß haben ist die eine Seite und Rennergebnisse einfahren ist die andere. Von dem her war 2019 so, ich hatte einen Zweitakter und einen Viertakter. Trainiert habe ich ziemlich viel auf dem Zweitakter, meinen Spaß gehabt, um auch das, was ich die letzten Jahre ein bisschen bemängelt hatte, da einfach trotzdem Spaß zu haben. Rennen fahren, Ergebnisse abliefern, weil die Sponsoren erwarten ja natürlich auch ein bisschen was.
Ja, man muss ja dazu sagen, du bist Profi-Fahrer. Genau. Also du musst ja auch mit irgendwas Geld verdienen und für Platz 13 in der Meisterschaft wird es ja wahrscheinlich schwieriger als mit einem Titelsieger.
Genau, also die meisten Sponsoren fanden das Projekt trotzdem mega geil und sind auch treu geblieben, aber ja, es war einfach so, dass ich gemerkt habe, dass es schwer wird und die Sponsoren irgendwann auch gesagt haben, das war eine coole Idee, aber auf langfristige Sicht ist es schwer, da einen guten Kompromiss zu finden. Auf jeden Fall war dann so, dass den Teambus mit großen Vorzelten, allem 2018, den haben wir ja von Bodo Schmidt gekauft und da sind wir, oder den kannte Thomas von früher auch schon aus dem Saarland und so weiter. Den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger und dann war damals so, ich meine, Bodo Schmidt hat früher auch mit dem Olsen und allen und mit dem Fevre sind alle schon für Bodo Schmidt gefahren, Weltmeisterschaft. Aber irgendwann hat der Bodo dann gesagt, ihm ist es zu stressig, das alles zu organisieren. Er hatte keinen Bock mehr drauf, er konzentriert sich auf seinen Laden. Hat aber eigentlich schon Bock, was zu machen. Und ich habe gesagt, okay, mir ist es zu langweilig, einfach aufs Rennen zu gehen und auf mein Motorrad zu steigen und zu fahren. Ich organisiere alles, habe auch 2019 und 2020 mit allen Sponsoren alles Mögliche organisiert, gemacht. Auch das, was du vorhin angesprochen hast, designed. Also der Teamauftritt war von mir designed, meine Dekore waren von mir designed, meine Klamotten, was wie wo drauf kommt. Ich konnte auch entscheiden, was für einen Auspuff ich gern hat am Motorrad, was das Motorrad machen soll, was wie wo. Und dann nochmal kurz zur 450er zurückzukommen, hatte dann wirklich das erste Mal die Möglichkeit zu sagen, was möchtest du an deinem Motorrad haben? Und da kommen wir jetzt mal 450er leistungstechnisch zu dem Auspuffthema, wo ich jetzt einfach sage, Akrapovic, was ja auch der Jeffrey Herlings und KTM Factory und so in der WM fährt und Yamaha Factory ist für mich das Nonplusultra, weil es ist einfach in Europa entwickelt. ich will jetzt keine Werbung machen, ich habe den Auspuff auch gezahlt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da was umsonst bekommen. Aber du kannst mit dem Auspuff für meinen Befinden am meisten aus der Leistung rausholen. Du hast am meisten Leistungsband. Klar hat der FMF vielleicht ein PS mehr, aber du kannst mit, also der Akrapovic kommt mir perfekt entgegen. Ist nicht, also ist schön smooth zum Fahren. Du kannst mit der Leistung was anfangen und gerade auch, was der Jeffrey Herrlings in der WM sagt, ja, die haben eine, also ich habe ziemlich Standardmotor, nur Akrapovic dran, aber 450 hat sowieso genug Leistung, wenn die natürlich dann noch einen Werksmotor haben. Ja. Aber auf jeden Fall konnte ich das erste Mal, also natürlich jetzt abgesehen von 2018, habe ich auch schon alles selber organisiert gemacht, aber es waren vielleicht ein bisschen zu viel. Von dem her war dann ein ganz guter Kompromiss. Der Bodo Schmidt kümmert sich ein bisschen um Motorräder, um den Kontakt zu Husqvarna und hin und her. Und ich mache die ganzen Zubehörteile, organisiere alles, Teamauftritt und das ganze Setup und so weiter. Und das war eigentlich ein ganz guter Kompromiss, wo mir Spaß gemacht hat. Wir haben auch bewiesen, dass wir keinen Auflieger oder das größte Setup brauchen, um einen Masters-Titel zu gewinnen. Und klein, aber fein, haben sogar in der Teamwertung, in ADAC MX Masters Teamwertung, wo ja alle Klassen zusammen sind, waren wir, glaube ich, Dritter und hatten ja quasi nur mich als Fahrer, von dem her ja, war das Jahr auf jeden Fall sehr erfolgreich, hat Spaß gemacht. Ich konnte mich ein bisschen ausleben, aber hatte trotzdem genügend Zeit zum Trainieren, mich zu fokussieren, aber auch Zeit, unter der Woche mal zwei Takte fahren zu gehen, ein paar geile Zweitakt-Videos zu drehen und alles unter einen Hut zu bekommen.
Ja, und damit dich zum Rekordhalter in Sachen ADAC MX Masters Titel zu fahren. Fünfter ja. Titel am Ende des Jahres, aber ich glaube, eine Auszeichnung kam dann auch noch dazu, die wirklich was ganz, ganz Spezielles ist. Du wurdest am Ende des Jahres zum ADAC Motorsportler des Jahres gekürt. 2019, und das ist ja nicht einfach, ja, okay, der ADAC benennt irgendeinen Sportler, sondern haben ja auch schon ganz, ganz andere große Namen den Titel bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall, also natürlich mal vielen Dank erstmal Gas Motocross Sport, weil ich, wenn man die Liste mal liest, wer es schon war, sind schon beeindruckende Namen mit Walter Röhrl und Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg jetzt mit Weltmeistertitel in der Formel 1, also da geht Motorradfahren schon ein bisschen unter und vor allem Motocross. 2012 war, glaube ich, hier Nationenmeister mit Team Germany. Die haben da so eine Gruppenauszeichnung bekommen. Aber allgemein ist es schon schön zu sehen, dass Konstanz, also meine 5 ADAC-Titel, wo wir auf dem ADAC veranstaltet sind, da ja anerkannt wurden und in die Fußstapfen, wo ich da quasi treten durfte. Das war auf jeden Fall schon eine große Ehre für mich und auch die ADAC-Gala, wo es dann quasi, wo ich da gekürt wurde, war eine besondere Erfahrung. Ich war natürlich da schon ein paar Mal da, als Masters-Champ wirst auch immer da geehrt, aber ja, ich war auch da, wo der Nico Rosberg als ADAC-Sportler des Jahres geehrt wurde und der Fokus ist natürlich eigentlich mehr oder weniger, die ganze Gala ist um den ADAC Motorsportler des Jahres darum aufgebaut, Medienauftritt, alles mögliche, Fokus darauf und das war schon ziemlich cool und beeindruckend und eine gute Erfahrung, ja.
Ja, also 5. Titel, es hätte weitergehen können, du hast, sag ich mal, dein Rezept irgendwie gefunden, Mischung aus Spaß, dich selber ausleben, trotzdem die Sieger einfahren, die Meisterschaften holen. Und dann kam Corona 2020. Ja,
genau. Eigentlich ganz gut vorbereitet. Ja, mal Saison hätte können starten. Und war ja auch relativ kurzfristig vor Fürstlich Trainer, wo dann alles eingestampft wurde. Ja.
Genau, also ich sag mal, im März 2020 kam irgendwann, ich glaube Mitte März war das, der erste Lockdown. Und ich glaube, Trainer war für Anfang April des Jahres angesetzt gewesen. Ja. Was hast du dir da gedacht? Oder ich sag mal, am Anfang hat sich wahrscheinlich keiner viel gedacht, weil er dachte, okay, jetzt machen wir mal 2 Wochen und dann ist alles wieder gut, oder?
Genau, wir hatten ja damals schon ein Interview für die ADAC Masterseite gemacht Und dann hattest du auch so gefragt, ja, wie viel Vorlaufzeit brauchst du denn, dass es wieder losgehen kann? Und ich brauche sowieso, ich habe ja auch gerade gesagt, dass zum Teil meine Supercross in Dortmund oder so auf dem Podium stand mit 2 Tagen Supercross-Training, von dem her, ja, wenn du fahren kannst und nicht zu aggressiv fährst, zu viel
Energie verschwendest
und Kraft verbrauchst beim Fahren, hält sich jetzt die Vorbereitung in Grenzen. Aber genau, von dem her war da, ja, dann machen wir halt mal 2-3 Wochen Lockdown und dann geht's wieder weiter. Aber aus dem ist mehr oder weniger nichts geworden. Und dann bin ich meiner handwerklichen Tätigkeit ein bisschen nachgegangen.
Ja, genau. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern an das Interview. Du hast super Hochbeete für den Garten gebaut. Ihr hast jetzt ja zu Beginn dieses Podcasts schon gesagt, ne, hier die Bude angefangen zu renovieren. Ja. Dann gab es ja tatsächlich die Short Season. Und an der hast du aber auch nicht teilgenommen. Und zwar aber nicht, weil du nicht wolltest, sondern weil du nicht konntest. Oder was war da passiert?
Genau. Eigentlich auch eine ganz verrückte Story und eigentlich darf sie gar niemand erzählen, aber...
Hört auch keiner zu hier.
Nee, hört sowieso niemand zu. genau, habe ich mir ein bisschen überlegt, was machst du in der Zeit, wo keine einzige Strecke auf hat. Habe ich hier einen Kumpel in Pforzheim, der hat eine KTM E-Freeride und dann habe ich mir die geborgt, um hier auf ein paar privaten Strecken, Fahrradstrecken, was weiß ich, auch immer hier rumzufahren. Ja, und irgendwann hat die Elektrik irgendwie nicht mehr mitgespielt. Das Ding ist am Absprung... Also der Sprung war nicht lang, 5, 6, 7 Meter. Aber im Absprung hat das Ding halt irgendwie Fehlermeldung reingeballert und dann ging es über den Lenker und Motorrad kam von hinten in Arsch, beziehungsweise leicht schräg Arsch, Oberschenkel und dann war komplett Adduktoren und Oberschenkel, Innenseite, Hüfte, Arsch, alles geprellt, zum Teil angerissen und gezerrt und dann habe ich auch gedacht, ja... So schlimm ist schon nicht, hat auch ein paar Lehrgänge auf dem Plan. Ja, und dann war es aber dann doch irgendwie 3, 4 Wochen fast nicht laufen. Die ersten 2 Wochen nur auf Krücken rumhumpeln. Und das hat sich echt richtig lange hingezogen. Also da war, ja, du fährst 20 Jahre lang Motocross auf dem heftigsten Level und dann zerlegst dich quasi irgendwo auf dem Wald und Wiesen 4 Meter Sprung mit beim Spielen, ja. Damit du nicht einrostest, aber ja, das war dann der erste Scheiß. Dann war ich einigermaßen fit wieder und dann ging es Ende des Jahres, irgendwann Ende Oktober, Backyard Ride Day in Bauschheim. Das erste Mal wieder aufs Motorrad, also ich bin wirklich nicht voll gefahren. Oberschenkel war einigermaßen, ich habe ihn immer noch gemerkt, aber ich habe gedacht, ja, so langsam können wir wieder ein bisschen fahren. Und dann in der dritten, vierten Runde einen richtig fetten Stein, also keine Ahnung, Faustgröße ist noch untertrieben, genau auf dem Zeigefinger, der Zeigefinger an der Kupplung und dann hat es mir quasi vorderen Teil vom Zeigefinger um Kupplungshebel rumgebogen, knöcherner Sehnenabriss, alles Schrott und somit waren eigentlich 2 Jahre, ja, oder 1,5 Jahre komplett für den Arsch. Es hat sich beides mega lang hingezogen. Auch der mit dem Finger, ja, meine Kumpels, ja, wie sieht's aus, gehen wir mal Fahrrad fahren im Herbst oder was weiß ich, so, ja, gerade noch ein bisschen Finger kaputt, in 3, 4 Wochen soll es wieder gehen, ja, Pustekuchen. Irgendwann ganzen Winter mit Schiene rumgelaufen, damit das Ganze wieder verheilt, wieder zusammenwächst, der knöcherne Abriss da wieder heilt und dann ging es irgendwann im ja, Januar, Februar so langsam wieder aufs Motorrad. Erstmal nur mit dem Mittelfinger gekuppelt und ja, sag mal 3 Monate seinen Zeigefinger nicht bewegt, wo du eigentlich für die Kupplung brauchst, dann weiß erstmal Bescheid. Also, wo es dann irgendwann wieder beweglich war, habe ich nicht geschafft, die Kupplung zu ziehen. Und ich habe eine Hydraulikkupplung von der Husqvarna, die geht eigentlich relativ leicht im Vergleich zu irgendeiner Seilzugkupplung von einem Japaner, aber trotzdem war es komplett, konnte es komplett vergessen.
Ja, und dann hatten wir 2021 halt immer noch Corona. Ja. Sprich, der Saisonstart der Masters wurde verschoben wieder von April auf später. Und es hat sich immer so, also ich weiß, in dem Jahr in meiner Funktion als ADAC MX Masters Pressesprecher, was ich schon wieder an Pressemitteilungen über Kalenderverschiebungen schreiben musste in der ersten Jahreshälfte, war Wahnsinn. Aber dann ging die Saison irgendwann los in Bielstein mitten im Sommer. wo sonst eher Saisonhalbzeit schon ist und du warst am Start und bist gefahren und bist ja eigentlich auch gar nicht schlecht gefahren.
Ja, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die eineinhalb Jahre, wo ich nicht gefahren bin, dass da was gefehlt hat, vor allem an Rennerfahrung und Adrenalin und was weiß ich, was halt so beim Rennen alles ansteht. Und mein Finger war immer noch nicht hundertprozentig fit. Und zusätzlich war, wir hatten hier ziemlich viele Sachen angefangen über die Zeit, wo einfach nichts ging, weil wir einfach gesagt haben, ja, einfach nur rumsitzen oder einfach zu trainieren und zu hoffen, dass es irgendwann weitergeht, mache ich nicht mit. Ich habe gesagt, bevor nicht hundertprozentig sicher ist, dass es weitergeht mit Rennen, trainiere ich nicht intensiv Motocross und auch nicht intensiv Fitness. Und dann ja, ging es aber relativ kurzfristig los. Und ja, Strecken waren da davor alle zu, beziehungsweise die meisten Profis, was weiß ich, sind ja mit Ausnahmegenehmigung und geimpft und was weiß ich, hinten und vorne überall im Ausland gewesen zum Trainieren. Und ich saß hier zu Hause und ja, auf jeden Fall erstes Rennen. Motorrad war fertig, weil es immer noch, hat sich ja nicht viel geändert. Und dann, genau, ist jetzt erstes Rennen angestanden. Ich war gefühlt dreimal trainieren oder so, hier in Deutschland auf der einen oder anderen Privatstrecke. Und hatte, keine Ahnung, wenn 10 Stunden auf dem Stundenzähler standen von meinem Trainingsmotorrad, war es, glaube ich, viel. Fitness war auch, ja, wie ich gesagt habe, ich habe klar, ohne, also ich kann jetzt auch nicht sagen, als Profisportler, oder das macht mir auch keinen Spaß, weil Fitness war immer ein Teil meines Lebens. Ich sage jetzt nicht, ich sitze jetzt nur noch auf dem Sofa rum, von dem her, ich war immer noch viel Fahrradfahren, aber ich habe halt jetzt einfach keine intensiven Sprinteinheiten oder was weiß ich, kein intensives Krafttraining gemacht. Und von dem her war dann, wo es dann losging, einigermaßen knapp bemessen, 10 Stunden Training auf irgendwelchen deutschen Hobbystrecken hier und trotzdem, ja, Motorradfahren. Die Technik, ich wusste immer noch, wie es ging, aber ich habe schon gemerkt, dass bei der Umsetzung auch gerade im Rennen auf dem Punkt, wenn es wieder drumherum alles ziemlich wild zur Sache geht, es ein bisschen schwer ist und ich auch nicht topfit war. Aber trotzdem bin ich glaube, einen vierten Platz eingefahren in Bielstein oder so, knapp am Podium vorbei, dafür, dass die anderen quasi eineinhalb Jahre lang voll durchtrainiert haben und ich ja eineinhalb Jahre renoviert habe, war es ganz okay, ja.
Ja, aber dann kam nach Bielstein für mich auch aus Pressesprechersicht fast ein bisschen überraschend, weil ne, ich habe gesagt, Mensch, das ist doch ein solides Ergebnis und ist doch gut und du hast jetzt auch von außen nicht den Eindruck gemacht, dass du irgendwo nicht schnell genug oder nicht fit genug oder sonst wie wär's, dann kam die Info, okay, ich fahre jetzt vorerst nicht mehr und dann bist du das ganze Jahr nicht mehr gefahren.
Ja.
Wie ist jetzt deine Sicht der Dinge da drauf?
Ne, ich meine, von als Außenstehender ist es schwer nachzuvollziehen, aber ja, ich habe vorhin schon angesprochen, dass für mich Motocross war nicht mehr alles ist und durch die ganzen Lebensereignisse, was ich schon durchgemacht habe, mittlerweile ein bisschen andere Sicht darauf habe. Und dann, genau, kamen wir von Bielstein zurück und Sonntagabends gerade geduscht und aufs Sofa gelegt und einigermaßen entspannt, weil ich bin ja auch in Bielstein komplett gesteinigt worden, weil ich nicht die besten Starts rausgehauen habe, nachdem ich 2 Jahre auch keinen Start mehr gemacht habe.
Ja.
Und genau. Sonntagabends bzw. nachts heimgekommen, geduscht, aufs Sofa gelegt, wollte ich gerade entspannen. Dann ist unsere Katze vom Kratzbaum abgestürzt und war erstmal komplett out. Also man wusste erstmal nicht genau, was war. Dann sind wir um 3 Uhr, also direkt eingepackt, Notfallklinik, Tierklinik nach Karlsruhe. Da 2-3 Stunden sonntags nachts rumgesessen und gewartet, was da rauskommt. Und genau, dann relativ kompliziert Bein, Oberschenkel, Hinterpfote quasi gebrochen und wurde dann ja, operiert und alles, aber das ist halt, erstens mal war es, ja, in den 2 Jahren bist halt schon relativ viel zu Hause. Ich denke, wer kein Haustier hat oder auch vielleicht viel arbeitet und es nicht den ganzen Tag sieht, kann es jetzt nicht unbedingt verstehen, aber ich und auch meine Freundin haben halt durch unsere Charakterzüge, würde ich schon sagen, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Haustieren, sowohl Hund als auch Katze.
Das sind ja Familienmitglieder.
Sind ein bisschen Familienmitglieder und dann ist es halt so, genau, du bringst deine Katze dahin, erst mal sonntags, nachts, geht sowieso nicht alles so schnell hin und her, dann okay, da kurz gerönt, alles mögliche kaputt, beziehungsweise nee, ich glaube gerönt haben sie es gar nicht, weil die gesagt haben, ja, Sonntagszuschlag ist das und das und Nachtzuschlag ist das und das, wäre glaube ich insgesamt 5-mal so teuer gewesen, wenn du einfach so zum Tierarzt gehst und dann haben sie es, genau, montags, mittags, nachmittags irgendwann gerönt und dann kam die Info, ja, das und das und dann irgendwann stand die OP an, aber das ist halt so, du kannst nicht mal kurz deine Katze anrufen und fragen, wie es ihr geht, sondern du sitzt 3 Tage zu Hause und die Katze 3 Tage in der Klinik und das Krankenhaus ist jetzt auch nicht so, ja, so, jetzt schieben wir sie gerade in den Operationssaal rein und jetzt ist es alles gut gelaufen, sondern du hörst erstmal ein paar Tage nichts. Und ja, vor allem meine Freundin hat es da ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Werksfahrer, ich habe keinen Trainingsmechaniker, ich habe sonst auch niemand, sondern habe wirklich die letzten Jahre mit meiner Freundin zusammen alles durchgezogen. Sie ist immer beim Training dabei und das erstens mal war sie dann ziemlich durch den Wind und war nicht mehr so ganz, ja, bei der Sache. Und zusätzlich war halt dann so, okay, Katze operiert, irgendwie Titanschiene im Fuß, alles Mögliche. Jetzt erst mal vier Wochen, ich sag mal, Pflegefall. Du musst schauen, dass sie nicht irgendwo hochspringt. Du musst eigentlich in so einen Laufstall rein, aber da hat natürlich eine Katze auch keinen Bock, weil da kannst du nicht sagen, ja, hock mal 4 Wochen da rein, bis dein Fuß wieder ganz ist.
Und man kann mit dir ja auch nicht reden, wie mit einem erwachsenen Menschen.
Dann sei mal vernünftig. Genau. Jetzt schweifen wir gerade ein bisschen vom Motocross ab, aber es ist halt einfach in meinem Leben passiert. Und dann, haben wir uns quasi immer abwechselnd da geschaut, dass alles passt, nachts nicht mehr richtig geschlafen. Der eine hat mal 2 Stunden geschlafen, hat andere aufgepasst, dann hat er wieder 2 Stunden geschlafen, der aufgepasst. Und dann ging es 4-5 Wochen, wo du eigentlich nichts machen konntest, weil ja, und dann war es halt immer noch so, dass erstens mal war es gerade das erste Rennen vorbei. Ich hatte mich sowieso nicht wirklich viel auf irgendwas vorbereitet. Bin nur 10 Stunden gefahren. Das nächste Rennwerk war, glaube ich, Drehz gewesen. Ich bin noch kein einziges Mal im Sand gefahren. Und die Woche quasi nach Bielstein war dann sowieso komplett völlig verrückt und du wusstest nicht, was war und hin und her. Ja, dann ging es meiner Freundin nicht ganz so gut. Sie konnte also nicht mit zum Training. Ich hatte sowieso komplett Trainingsrückstand und dann war auch nicht wirklich top vorbereitet. Speed war auch nicht, also klar, ich meine, 4. Platz beim Masters mit fast keinem Training. Ich denke, wenn ich ein bisschen reingearbeitet hätte, hätte schon gepasst, war auch der Plan. Aber es hat halt einfach, die ganzen Gegebenheiten auch schon im Vorfeld mit der ganzen Organisation hin und her und Rennmotorrad testen und die ganze Saison war einfach Hals über Kopf, kreuz und quer und dann haben wir einfach gesagt, solange da nicht alles geregelt ist, solange nicht alle wieder fit sind, ist es einfach nicht möglich zu fahren, zu trainieren, Leistung zu bringen, was auch immer. Es geht einfach nicht.
Genau. Also ich meine, es ist eine Entscheidung, aber ich glaube auch das wieder, also auch da wieder danke für diese Offenheit. Das ist viel, glaube ich, nicht klar oder ne, das ist jetzt nicht einfach nur eine Befindlichkeit von dir gewesen, ach, ich habe jetzt keine Lust oder so.
Nee,
oder,
es ging, ja.
Sondern zu dem Zeitpunkt warst du oder ihr auch als Familie gesagt,
es ist nicht machbar.
Ist nicht machbar. Und ich finde das auch nachvollziehbar. Und Ja, und das war auch in dem Jahr wirklich ja alles schwer zu planen. Man, ne, auch Saisonplanung kann ich jetzt seitens der Serie sagen. Ja. Klar ist der Wunsch von allen, möglichst früh, möglichst viel zu wissen. Man konnte ja zum Teil wirklich auch nur von Woche zu Woche agieren oder so oder von Monat zu Monat, je nachdem, was sich die Politik ausgedacht hat. Und dass man sich da schwierig auch als Profisportler vorbereiten kann, ist auch klar. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, 2021, du dann nicht mehr gefahren und dann hast du für dich irgendwann die Entscheidung getroffen, du fährst gar keine Rennen mehr. Wie kam es dazu? Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann du das verkündet hast, ob das im Herbst oder Frühwinter schon war oder erst Beginn 2022.
Das war Anfang diesen Jahres, also irgendwann Anfang Januar 2022 und war auch hin und her, Planungen für nächste Saison liefen eigentlich schon und auch Fitnesstraining und so weiter, ja, lief jetzt nicht auf Hochtouren, aber es kam einfach viele Dinge zusammen. Erstens mal habe ich die letzten Jahre einfach schon gemerkt, dass es mir nicht, also Rennen, Motocross, das ist ein anderes Thema, Motocross fahren macht mir mega Bock, aber Rennen fahren hat mir einfach nicht mehr wirklich das gegeben, was es mal war. Ich habe mich weiterentwickelt in meinem Leben. Es sind ein paar andere Dinge passiert. Ich habe mich mehr Lebenserfahrung als noch vor 10 Jahren, wo ich mega motiviert war als Wild Child.
Wild 20 Child, Jahre.
Genau. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ja sowohl mental als auch körperlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist einfach richtig heftig ist. Ich meine, ich bin Profisportler, ich lebe davon erstmal von meinen Ergebnissen, aber auch von meinen Sponsoren. Und die Sponsoren erwarten natürlich auch ein bisschen was. Die 2020, 2021 liefen alles andere als gut. Sowohl von richtig blöden Verletzungen, wo ich eigentlich nichts dafür konnte, dann ewig lange Regenerationsphase und hin und her. Von dem her war es mit Sponsoren schon relativ schwer und mir hat es einfach, ja, das Rennfahren ist mir mittlerweile, hat sich ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es einfach mir persönlich, ich war eh schon immer viel zu lieb für den Sport, mir zu viel Bad Vibes sind. Dir will niemand was Gutes, dir will am liebsten jeder von der Karre fahren, wünscht dir quasi nur das Schlechteste, damit er größtmöglichen Profit daraus hat. Und da ist auch durch meine Zeit bei Mountainbike, wo einfach nur Good Times und eine Gemeinschaft ist, ist mir gerade auf dem Niveau bei Motocross zu heftig, wo ich sage, das ja, macht mir keinen Spaß und gibt mir auch nicht mehr das, was es mal war. Und zusätzlich dazu ist es richtig heftig schwer, nach all der langen Zeit immer noch auf dem Punkt fit zu sein, da zu sein, sowohl mental als auch körperlich. Und ich habe gemerkt, dass die, was ich ganz am Anfang vom Podcast schon mal angesprochen habe, dass mich die 2 Jahre ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, dass ich immer topfit war und dann mit deutlich weniger Training irgendwie Körper, Kreislauf, alles, was dazugehört, nicht mehr so funktioniert hat wie vorher. Und dass es mir mega schwer fällt, zu trainieren, fit zu sein, körperlich auf dem Punkt da zu sein und auch mental. Wenn du für eine Sache richtig brennst, dann ist es so all in. Aber mittlerweile, ja, das ist nicht mehr das, also für mich, ich sage jetzt nicht, dass Motocross nicht mehr das ist, was mal war, aber für mich ist es nicht mehr das, was es für mich mal war, was es mir mal gegeben hat an Emotionen, an Input, an ja, Feedback, an Spaß und allem. Und von dem her war dann einfach, da ich auch ja, mental dann gesagt habe, irgendwie ist es schwer, einen Kompromiss zu finden, dann einfach der Entschluss, jetzt die Handbremse zu ziehen, bevor es quasi für mich zu spät ist und ich gar keinen Bock mehr habe, irgendwas mit Motocross zu tun.
Ja.
Zu haben.
Ja, genau. Also für mich auch völlig nachvollziehbar. Du hast es nicht mehr gefühlt. Wenn man motiviert ist, noch Ziele hat, dann ist man ja auch bereit, diese extra Schritte zu gehen, die es bedarf, um auch Meister zu werden. Und ich glaube, du musst keinen Beweis mehr antreten, dass du mehrfacher Champion sein kannst, dass du das alles weißt. Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn du es nicht mehr spürst, das Feuer in dir, dass du dann sagst, hey, dann, ne, man sagt ja auch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja gut, das hat Corona vielleicht einen Strich durch die Rechnung gezogen, aber im Prinzip hast du ja jetzt auch nichts verloren in dem Sinne. Und wie du sagst, ne, du stehst inzwischen an einem anderen Punkt im Leben und du machst auch mich einen sehr glücklichen und zufriedenen Eindruck inzwischen. Was mache ich denn so glücklich und zufrieden? Du hast ja nicht mit dem Motocross aufgehört, sondern nur einfach mit dem Profi-Rennen fahren. Ne?
Genau, eigentlich habe ich nur mit dem Rennfahren aufgehört. Und also was mich dazu bewegt hat, war, dass für mich die Entwicklung im Motocross im bisschen aus meiner Sicht, ist jetzt meine Sicht, in die falsche Richtung geht. Wir haben vorhin schon angesprochen, immer noch mehr Risiko, die fahren immer noch aggressiver und das färbt ein bisschen auf die neue Generation ab, als auf die jüngere Generation. Die sehen, okay, die fahren da vorne mega aggressiv, was weiß ich, aber die haben halt dafür auch die Skills. Jetzt kommen hier irgendwelche Young Guns von unten, nehmen sich die ganzen Jungs oben als Beispiel, fahren genauso aggressiv, aber keine Technik dahinter, heißt, es ist aggressiv und dazu fehlt die Grundlage. Und erstens mal, wenn ich jetzt als, sagen wir mal, ja, Fahrtechnik-Perfektionist mir das Ganze anschaue, dann ist es schon ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen fragwürdig und zum Teil muss ich mir die Augen zuhalten. Von dem her habe ich gesagt, okay, meine 20 Jahre bzw. über 10 Jahre Profi-Motocross, was ich mir alles erarbeitet habe, was ich mitgenommen habe, was ich mir antrainiert habe, welche Techniken und die ja annähernd perfekte Fahrtechnik, was ich mittlerweile entwickelt habe, die oder das ganze Gesamtpaket möchte ich eigentlich schon weitergeben, um in der Motocross-Szene nachhaltig ein bisschen was zu verändern, damit es wirklich wieder auf ja, auf Qualitäten ankommt, auf eine saubere Fahrtechnik und nicht einfach nur auf Vollgaskupplung. Der, wo am lautesten ist, ist das schnellste, weil das ist meistens nicht so. Und bei dem, wo es am krassesten aussieht, ist es auch nicht immer am schnellsten. Mich haben viele, ja, oder auch die letzten Jahre früher schon gesagt, wie kann das sein? Das sieht aus, wie du eine Einführungsrunde fährst, auch im Quali oder im Rennen. Die hinter dir sehen aus, wie die gerade um ihr Leben fahren. Du fährst vorne eine Einführungsrunde und gewinnst trotzdem. Wie geht es? Ja, das geht nicht ohne Grundlage. Also Fahrtechnik und alles, was wir jetzt die eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, was weiß ich, wie lange es schon geht, angesprochen haben, gehört da wirklich dazu. Und das möchte ich an den oder an diejenigen, die wo bereit dafür sind und sagen wollen, sie wollen schnell werden, aber sie wollen quasi auf einer vernünftigen Base aufbauen, denen möchte ich da wirklich weiterhelfen und so nachhaltig im Motocross ja, erstens mal was verändern, aber auch das Verletzungsrisiko ein bisschen wieder runterschrauben, weil ich habe in meinen 20 Jahren, jetzt die letzten zwei Jahre abgesehen von dem, wo ich nicht wirklich was dafür kann, für meine paar Crashs und Scheißdreck, was ich hatte, aber selbstverschuldete Crashs sind wirklich rar bei mir gewesen und schnell bin ich trotzdem. Also von dem her habe ich, ja, wie gesagt, da eine gute Grundlage geschaffen und die möchte ich einfach weitergeben und möchte da den größtmöglichen Input, ja auch, oder die größtmögliche Veränderung oder auch dem Motocross-Sport wieder was zurückgeben.
Ja. Genau, das Ganze läuft unter dem Namen 149 Academy oder andersrum. Nee, ja. Das ist die Zahl, oder?
Ja.
Und das machst du aber auch nicht komplett alleine, oder? Und du bietest ja sozusagen, oder das Angebot besteht nicht nur aus reinen Fahrtechnik, Trainings oder einer Betreuung, sondern ist ja, wie du sagst, nachhaltig und ganzheitlich. Ja.
Genau, also auch mit den Jungs, wo ich jetzt schon arbeite, merke ich, dass sie zum Teil im Training megamäßig schnell sind. Aber wenn es mal ein paar Rillen hat, ein paar Löcher hat oder auf der Rennveranstaltung, wenn alles andere auf einen noch einprasselt, dass dann einfach im Kopf zum Teil nicht mehr alles koordiniert bekommt, oder sie es bekommen. Und von dem her ist da noch einiges zum Aufholen. Aber im Allgemeinen, genau, ist der Plan wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fitness-Experte bin. Also ich habe jetzt keinen Sportwissenschaft studiert und so weiter von dem. Aber ich habe die letzten Jahre auch meine eigenen Fitness-Trainingspläne. Also ich habe mal hier und mit da zusammengearbeitet mit ein paar Fitnesstrainern. Aber ich habe auch für mich gemerkt, dass es, wenn da ein wirklicher Plan steht, wo jede Woche das Gleiche ist, dass es mir viel zu langweilig ist. Das wird viel zu eintönig. Du hast keinen, oder ich habe da keinen Bock drauf. Das ganze Jahr, montags das, Dienstag das, Mittwochspause das. Nächste Woche von vorne. Sondern habe wirklich mir auch die letzten Jahre schon Gedanken gemacht, was hilft mir körperlich, fitnesstechnisch. Habe ganz viele Übungen entwickelt, die wo aber so wie es in meinen Alltag passt, so wie es, wo ich auch Bock drauf habe, wo ich sage, okay, heute habe ich Bock auf das, dann mache ich das und das und das. Das heißt nicht, dass ich quasi nichts mache, aber es ist einfach so ein Kompromiss zwischen viel zu verbissen und zu strikt und trotzdem Spaß und Lockerheit damit reinbringen. Und dass es auch, wie wir vorhin schon angesprochen haben, nichts bringt, wenn man 2 Stunden joggen kann oder 4 Stunden Fahrrad fahren kann, wenn aus der Kurve einen Kick bekommst und über eine Länge fliegst, hast du nichts gewonnen. Da bringt dir nichts, dass du 2 Stunden joggen kannst. Von dem her kommt es einfach mehr drauf an. Und von dem her versuche ich, es ist auch immer noch nicht perfekt ausgereift, das ganze Konzept. Ich lerne immer noch dazu, auch mit den Jungs, wo ich jetzt trainiere. Sehe ich ja auch, was es ankommt, weil bis jetzt habe ich halt das ganze Konzept immer nur an mir selber aufgebaut und entwickelt. Und von dem her wird da auf jeden Fall die nächste Zeit, die nächsten Monate, die nächsten Jahre noch einiges Neues geben. Wir sind auch gerade dran, das Ganze, um einfach, wie ich gesagt habe, ich will möglichst vielen Leuten helfen und habe auch dieses Jahr gemerkt bei den Lehrgängen, okay, wenn jetzt einer aus Hamburg kommt oder was weiß ich, dann geht es einfach nicht hier irgendwie zu trainieren. Zusätzlich hat er an dem Wochenende, wo ich einen Lehrgang mache, vielleicht keine Zeit. Was weiß ich. Von dem her sind wir wirklich gerade am Aufbauen. Ist auch die letzten Wochen und Monate schon viel Arbeit gewesen, mein ganzes Wissen online zu verpacken. Wir sind gerade dabei, eine App zu programmieren. Und dann gibt es da ein richtig gutes Konzept, wo sich jeder leisten kann und wo aber auch richtig viel sinnvoller Expertise drinsteckt, wo den Leuten quasi Input gibt, wo die Leute zum Anregen, zum Nachdenken anregt. Ja. Und erstens mal, was du vorhin angesprochen hast, die Trainer oder ich erzähle wirklich mal, warum muss ich in der Kurve einen Ellenbogen hochmachen? Warum muss ich bis zur Kurve stehen? Wann ist es am sinnvollsten hinzusetzen? Also quasi die Fahrphysik erklärt, um wirklich nicht nur zu sagen, in der Kurve machst du den Fuß raus, Ellenbogen hoch und dann gibst du mal richtig Gas, dann wirst du schneller, sondern ja klar, irgendwie stimmt es schon, aber es fehlt zum Teil jedem ein bisschen einer anderen Stelle, um das umzusetzen und viele, einfach, wenn es keinen Sinn macht, weil du es einfach den Sinn dahinter nicht verstehst, warum soll es so sein, dann ist auch nicht wirklich die Motivation da, was zu ändern. Ja. Aber wenn du die Physik und alles dahinter wirklich verstehst, hinter einer perfekten Fahrtechnik, dann ist wirklich so, scheiße, das macht Sinn. Das muss ich oder möchte ich gern so umsetzen, damit es funktioniert.
Ja. Und ich finde auch immer, wenn man verstanden hat, warum Dinge passieren, warum läuft mir das Vorderrad aus der Spur in der Kurve raus, dann kannst du dich ja auch viel besser selbst coachen. Oder wenn du dann auf irgendeine fremde Strecke kommst oder auf dem Rennen und der Trainer ist nun nicht da, und dann kannst du dich selber korrigieren. Aber das kannst du nur, wenn du verstanden hast,
was du da machst. Ja. Die Technik von der Kurve fahren, auch eine Kurve konsequent fahren und nicht, ich war dieses Jahr schon auf 1-2 Rennen, was ich gesehen habe, dass gerade größtes Manko für mich bei fast allen, die Kurve fängt an, die Rille fängt an und irgendwann gehen sie ans Gas, hinten raus schaffen sie nicht mehr die Spur zu halten, beziehungsweise die Spuren fahren sich auch genauso eckig. Also warum ist am Anfang vom Training eine perfekt runde Spur da und am Ende ist die Spur komplett eckig? Hinten raus ist immer ein Eck in der Spur. Und das liegt ja eigentlich nur daran, weil jeder erstens mal der aggressive Trend was kommt und aber auch, ja, weil zum Teil einfach da ein paar Sachen nicht ganz zusammen harmonieren. Dann ist es erstens mal sau anstrengend, schnell rumzufahren. Die Strecke sieht danach aus wie Scheiß.
Alle Spuren,
alle Spuren sind zerschossen, kaputt gefahren. Und jeder sagt, Alter, was ist das für eine Scheißstrecke? Aber zum Teil haben sie sie selber kaputt gefahren. Und keiner hat mehr Bock zu fahren. Und vor allem die, wo fahren können. Also wenn ich jetzt auf eine Strecke komme, beziehungsweise ich habe ja auch schon auf ein paar Privatstrecken, wenn ich im Winter trainiere, wenn es relativ weich ist, fahre ich eine Spur rein, die wo erstmal rund ist und die wo immer, die wird eigentlich immer besser. Und ja, gerade im Rennen oder im Quali sind die Strecken eigentlich immer so zerschossen, dass wenn ich auf die Strecke komme, dass ich sage, Alter, ich habe gar keinen Bock, wie willst du denn schnell die Kurve fahren? Die ist komplett scheiße reingefahren.
Ja, muss man sich erstmal deine eigenen Spuren wieder rausfahren. Ja, ja.
Genau. Und dann ist ja meistens, das ist ja meistens auch die letzten Jahre. Ich bin relativ früh, sehe ich immer, wo eine Möglichkeit wäre, eine neue Spur reinzufahren. Dann fährst 3-4 Runden die Spur rein. So, dann kriegen die anderen aber auch mit, weil ihre eigene Spur ist ja mittlerweile komplett ausgefahren. Dann hämmern sie in deine Spur rein, dann ist sie wieder Schrott. Ja. Von dem her ist da auch die Motivation von einem, der wo wirklich rund fährt, oder auch von mir, ich sag, mir macht es jetzt nicht unbedingt Spaß, auf eine Rennstrecke zu gehen, wenn die scheiße eingefahren ist, weil es einfach nicht harmoniert.
Ja.
Genau.
Ja, ich sehe schon, es gibt noch viel zu lernen bei dir in der 149 Academy und du hast es gerade gesagt, eine App ist in Arbeit, wird kommen. Gibt es natürlich ganz klassisch auch Lehrgänge und deine Angebote richten sich jetzt nur an ja, ambitionierte Fahrer, die es im Youngster Cup bei einer MX Master schaffen wollen, oder fängst du wirklich an bei Basis-Anfänger-Lehrgängen-Kursen? Kann im Prinzip jeder mitkommen und gibt es nur Gruppentrainings oder gibt es auch Einzeltrainings?
Also prinzipiell, ich würde jetzt nicht sagen, dass es von allem ein bisschen was gibt, aber ich habe gemerkt, dass die Lehrgänge nicht so viel Sinn machen. Also klar, machen sie Sinn, jeder nimmt davon was mit, so wie ich früher, wo ich bei den Lehrgängen war, auch was mitgenommen habe. Aber wenn du im Jahr einmal zum Trainer gehst, dann bleibt nicht so richtig viel hängen. Und zum Teil muss ich erstmal bei den einfachsten Sachen anfangen. Von dem her denke ich, dass das Konzept mit der App richtig gut ist. Denn wenn man anfängt oder im Hobbybereich fährt, dass man wirklich schon mal von den ganzen Techniken zumindest mal was gehört hat. Wenn jetzt zu mir einer auf den Lehrgang kommt und ich sagen muss, ja, durch Anbremswellen, anbremsen tut man nicht im Sitzen und die Beine sind nicht komplett O-Beine, sondern die gehören ans Motorrad, damit das Motorrad dahin fährt, wo du willst und nicht mal quasi Beifahrer auf dem Bike ist, dann kommst du in den 2 Tagen, wo du den Lehrgang machst, eigentlich nicht richtig weit. Ja. Von dem her soll wirklich, also in der App gibt es natürlich jetzt nicht nur für Hobbyfahrer Grundtechniken, da wird es auch Racing-Techniken, alles mögliche fortgeschrittenen Sachen geben, wie man sein Training auch aufbaut, wenn man selber auf der Crossstrecke ist, wie man an ein Rennen geht, wenn man das erste Mal auf einmal, also da wird auch meine Starttechnik reinkommen.
Oh, ja.
Und
da
was
einige aufpassen, glaube ich.
Was, wenn man auf einmal starten kann und das erste Mal einen Start gewonnen hat, ja, und noch nie vorne war, was, worauf da zu achten ist, also es wird wirklich umfangreich, meine Liste, was ich alles noch ausarbeiten will an Videocontent für die App ist wirklich, die hört gar nicht mehr auf, ja. Und es wird auch jetzt, genau, zu Anfang auf jeden Fall mal die ganzen Grundtechniken, damit die Leute auch mit der App beziehungsweise mit dem Content ein bisschen wachsen können, aber erstmal das Wichtigste vorab da reinkommt. Und genau, nochmal zu dem, was ich anbiete. Also prinzipiell denke ich mal, auch mit den ganzen Sachen, was ich vorhab, dass meine Zeit natürlich auch begrenzt ist. Von dem her wird es nächstes Jahr nicht allzu viele Lehrgänge geben. Vielleicht ungefähr so viel wie diese. Vielleicht mal hier ein Sommercamp und vielleicht auch ein Wintercamp und hier und da mal. Aber prinzipiell denke ich, ist es am sinnvollsten, dauerhaft an seinem Fortschritt, an seinem Erfolg, an allem, was auch immer zu arbeiten. Und das geht entweder im Personal Training mit den Jungs, was ich habe. Die schaue ich, dass ich, ja, sag mal, alle zwei Wochen hier auf der Strecke habe, um wirklich dauerhaft daran zu arbeiten. Dann kannst du nämlich schauen, du brauchst erstmal das und das, um da und da drauf aufbauen zu können. Und genau, aber gleichzeitig ist auch die App quasi dafür da, um wirklich da anzusetzen. Und du hast immer, ja, erstes Mal Tipps, wie man die Technik umsetzt. Also wenn dein, ich erkläre, wie die Grundhaltung in der Kurve ist, sagen wir mal jetzt als Beispiel, dann aber auch Tipps, wie du da hinkommst, wie du das umsetzen kannst, damit du nicht, okay, jetzt das und das und das und das und das musst du drauf achten, jetzt komme ich in die Kurve und scheiße.
Ja.
Genau, also wirklich da ist mehr oder weniger alles drin, um auch das ganze Konzept, weil wenn ich jetzt, ich persönlich stehe dann nicht auf der Strecke und ja, schaue zu, von dem her ist es dann ein bisschen schwerer, aber da gibt es dann wirklich auch eine Anleitung, wie jeder es bestmöglich umsetzen kann, wo es wirklich drauf ankommt, was wirklich wichtig ist. Und dann gibt es zusätzlich, sind wir gerade schauen, ob das programmiertechnisch möglich ist, auch die Möglichkeit quasi, wenn man das Ganze dann trainiert hat, umgesetzt hat, als Kontrolle sein Videomaterial quasi einzuschicken, dass wir nochmal drüber schauen.
Ja, perfekt. Also ich meine, ne, es gibt Homeoffice inzwischen und ja, da gibt es jetzt sozusagen Home-Coaching. Jeder trainiert bei sich zu Hause und kriegt trotzdem sozusagen das Feedback von dir. Ja, ich finde es ein super spannendes Thema. Ich wünsche dir auch dafür viel Erfolg. Ich bin aber eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass das erfolgreich sein wird und angenommen wird. Wird es ja auch schon aktuell und dass du das noch weiter ausbauen wirst. Ich bin da mega gespannt.
Ja.
Ja, Dennis, jetzt habe ich dich schon, ich habe gesagt, ungefähr anderthalb Stunden Aufnahme. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 3 Stunden ungefähr. Tut mir leid für diese leichte Verzögerung. Aber du hast ja wirklich auch eine riesen Karriere hinter dir.
Ja, sowohl mein Leben, meine Storys, was alles passiert ist in den letzten Jahren oder in 10 Jahren Profi-Motocross und auch meine Beweggründe jetzt nicht mehr zu fahren, meine Beweggründe im Motocross was zu ändern, meine zukünftigen Pläne, die sind halt einfach nicht in 20 Minuten erzählt, ja.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und wir hätten noch viel mehr Themen anschneiden können, aber dann würden wir wahrscheinlich nochmal 3 Stunden hier sitzen. Abschließend, wie möchtest du, dass die Leute dich, zumindest für das, was du bisher geleistet hast, in Erinnerung behalten?
Ja, ist schwer zum Sagen. Die Frage habe ich mir jetzt auch noch nicht so oft selber gestellt. Aber prinzipiell kommt es auch für mich. Also auch meine Werte als Mensch sind wirklich erstmal Ehrlichkeit, aber auch wirklich ja, Vertrauen und sag mal die Dinge realistischer sehen. Und auch wenn einer was auf die Kette bekommt, dann einfach das zu respektieren. Also ich respektiere jeden Konkurrenten, auch wenn die mir auf jeden Fall nichts Gutes wollen. Von dem her, die meisten Fans bzw. die Motocross-Community hatte halt nicht wirklich viele Berührungspunkte von mir mit mir. Gerade früher, ja, dadurch, dass ich auch eher ein bisschen schüchtern war, ganz früher, war ich jetzt nicht unbedingt der beste Gesprächspartner. Auch wenn mal irgendein Fan hergekommen ist, hat sich die letzten Jahre deutlich gebessert. Und von dem her, ja, ich bin ganz normaler Mensch. Ich bin auf dem Boden geblieben, auch mit 5 ADAC MX Mastertiteln bin ich komplett abgehoben. Bin auch nicht arrogant. Was, ja, dadurch, dass ich eigentlich nie wirklich greifbar war, die letzten Jahre, sowohl bei den Rennen als auch auf Social Media. Ich habe nie wirklich großartig viel privat oder was weiß ich, ich will jetzt nicht sagen, dass auf Social Media viel Scheißdreck gepostet wird, ja. Aber so ein bisschen Nonsens habe ich halt nie von mir wirklich preisgegeben, weil ich wirklich sage, ich will nur das zeigen, was Sinn macht, wohin da ich auch stehe. Auch meine Sponsoren, die ich vertreten habe, ist nicht so, ja, der hat 5 Euro mehr gegeben als der, sondern ich stehe wirklich hinter den Leuten, die mich supportet haben oder hinter deren Produkten, stehe ich wirklich dahinter. Deswegen ist die Kooperation jetzt auch, ja, ich sag mal, seit zum Teil vorher, aber zum Teil seit 2018, wo ich dann wirklich mein eigenes Ding gemacht habe, seitdem ist es durchgehend fast die gleichen Leute, wo auch eine Zusammenarbeit, wo viele immer, ist schon wieder ein bisschen abgeschweift, aber auch viele junge Racer, ist immer so, ja, ich würde gern den Sponsor haben und den Sponsor haben und den Sponsor haben, aber man muss sich auch mal überlegen, was ist eine Kooperation, was ist eine Zusammenarbeit, es braucht wirklich beide Seiten brauchen davon einen Nutzen. Also von dem her bringt es nichts, wenn dich jemand supportet und du nichts zurückgeben kannst, weil dann wird es meistens, wie man öfters mal sieht, dieses Jahr habe ich den Sponsor, das Jahr den Sponsor, das Jahr den Sponsor. Irgendwann hat keiner mehr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten.
Und dann ziehen sie durch.
Ja. Und die Sponsoren, gerade Motocross, sind auch jetzt nicht unendlich viele.
Ja, und ich finde es wichtig, was du gerade sagst, Sponsoring ist nie eine Einbahnstraße. Wenn es eine Einbahnstraße ist, ist es eher Mäzentum oder Gönnertum, aber ja. Es ist auch wichtig, ne, auch selbst wenn das Produkt vielleicht nicht immer zu Zeitpunkt A das Beste ist, man hat dann die Chance, zusammen mit dem Sponsor, indem man Feedback gibt, die Produkte oft auch weiterzuentwickeln. Und ich weiß, dass da viel möglich ist. Ne? Also auch man hat als deutscher Fahrer Möglichkeiten, zu den Reifen Feedback zu geben bei verschiedenen Firmen. Ne? Nicht nur die hier aus Deutschland kommen oder so. Und gleich bei Klamotten. Und da denke ich schon, dass die junge Generation vielleicht zu schnell dabei ist, zu sagen, keine Ahnung, die Hose finde ich doof, weil die ist mir jetzt einmal gerutscht. Ja, kann man doch Feedback geben, weil das Feedback kommt ja auch selten bei den Herstellern an und sagen, hier, mir rutscht die Hose immer oder keine Ahnung, oder der Handschuh kneift am kleinen Finger oder wie auch immer, ja.
Ja,
ja, also Dennis, ich glaube, ne, die Leute werden dich hoffentlich jetzt ein bisschen vielschichtiger wahrnehmen nach diesem Podcast. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Also ich sag mal, 3 Stunden Podcast, man kann nicht sagen, du seist ein schlechter Gesprächspartner. Nein. Ist ja nicht so, dass ich durchgeredet habe alleine und Monolog gehalten habe. Also insofern vielen Dank. Vielen Dank auch für die großartige Karriere, die du der Szene schon gegeben hast. Und vielen Dank für alles, was da in Zukunft noch kommen wird und dass du dich nicht einfach dem Sport entziehst, sondern sehr motiviert bist, viel in den Sport jetzt Positives zurückzugeben und weiterzugeben.
Ja, vielen Dank. Nee, das ist auf jeden Fall, es war wirklich lange die Überlegung. Es hätte vielleicht auch noch 1-2 Jahre gut gehen können mit Rennfahren, aber dann wäre halt wirklich der Punkt erreicht, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts mehr in dem Zusammenhang. Von dem her habe ich jetzt, denke ich, noch ganz gut die Kurve bekommen, habe noch Bock auf Motocross, habe aber trotzdem erkannt, woran es zum Teil in der Motocross-Community fehlt, wo ich wieder was zurückgeben kann, wo ich beisteuern kann, wo ich was verändern kann und wo ich auch, ja, wie du schon gesagt hast, nicht einfach immer nur nehmen, ciao, sondern nachträglich was bewegen kann, Feedback geben kann, was verändern kann und somit meine ganze Expertise, die ich über viele, viele Jahre hart erarbeitet habe, sinnvoll nutzen kann und weitergeben kann.
Wunderbar. Ich finde, das waren tolle Schlussworte. Vielen Dank nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, empfehlt den Podcast weiter. Ich versuche regelmäßiger zu werden mit den Episoden, aber lieber ein bisschen länger warten und dann so ein tolles Gespräch am Ende rauskommen, als jede Woche Nonsens zu liefern. Und leitet das so weiter, teilt, bewertet es mit 5 Sternen natürlich nur. Ansonsten lasst es einfach. Ne? Grüße an die Motoflakes, die das ja sonst immer mitgeben. Und bis zum nächsten Mal. Das war Motovated, der Podcast. Vielen Dank, Dennis.
Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Schluss hoffentlich. Ciao.